Stargate-Fans, hier ist wieder euer Stargate-Podcast, der einzige weltweit, und zwar mit dabei Thomas. Hi Thomas.
Hallo, hallo liebe Zuhörer, hallo Clemens. Und natürlich auch hallo an deine heimlichen Mitbewohner.
Meine heimlichen Mitbewohner, genau, hier war nämlich heute Morgen in Erfurt irgendwie Stromausfall, bei, ich weiß nicht, wie viele Haushalte, 1000, 10.000, irgend sowas halt. Das ist so, wenn man nur die Überschriften liest, ne, ihr merkt schon, aber ja, ich kam jetzt nach Hause und mein einer Fernseher war an und ich habe so eine Hui Philips Beleuchtungsdings hinterm Fernseher, damit es cooler aussieht, und das Ding war auch an, ja. Also mysteriös, hey, auf jeden Fall.
Die geheimen Mitbewohner haben ja Fernsehen geguckt.
Haben Fernsehen geguckt und schön die Stromrechnung nach oben getrieben. Solange es sonst nichts ist, von mir aus. Solange nicht hier irgendwie Wasser läuft und hier 70.000 Kiloliter, was weiß ich, durch die Wohnung rasen, ist doch alles im grünen Bereich. Ja. Genau, so viel dazu. Sonst weiß ich nicht, was es Neues gibt. Ich habe gehört, bei Bluebricks soll demnächst auch ein Weihnachtskalender, Stargate-Weihnachtskalender, gemacht werden. Es gibt ja den von Star Trek mit so einem Minischiffchen. Ich denke, es wird da in eine ähnliche Richtung gehen. Seht ihr dann ja, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon längst erschienen. Und
müssen wir dann jetzt Weihnachtslieder singen?
Warte, die Weihnachtsfolge. Ich gucke mal aufs Tacho hier. Die Weihnachtsfolge wird natürlich Avalon Teil 1 sein. Okay, am 22.12., genau. Aber dann kommt noch eine 19.12. die Belagerung Teil 3. Also es wird sehr bunt durchgemischt beim Jahresende. Aber wir können es nicht ändern. So ist halt unsere gewählte Reihenfolge. Und lieber so als noch chaotischer. Ja, nicht chaotisch, würde ich sagen, können wir gerne in die Folge reingehen. Wie heißt das Ding denn im US-amerikanisch-franco-kanadischen Original oder so ähnlich?
Reckoning Part 1.
Im Deutschen die Abrechnung Teil 1. Überall ähnlich, manchmal auch ein bisschen abgeändert. Die Französen, hätte ich jetzt gesagt, haben das Ding Die letzte Chance, Teil 1 genannt. Bisschen, naja. Die Spanier, oh, da hat es das nicht, doch, hat es übersetzt, oder? Moment der Wahrheit, Teil 1. Und die Tschechen, Der letzte Kampf, Teil 1.
Ja, also, das passt ja halbwegs.
Das passt halbwegs, aber der Rest, die letzte, ja, Chance, sehe ich jetzt auch nicht so. Aber ich finde es interessant, dass gerade bei diesen Doppel- oder Dreifachfolgen immer mal auch jeder da sein eigenes landesspezifisches Übersetzungssüppchen kocht. Geschrieben hat das Ding Damien Kindler, der ist uns ja bekannt. Regie Peter DeLuise, das ist alles kein Hexenwerk, irgendwie keine Neueinsteiger. Ja, wir kommen zur Ausstrahlungsreihenfolge, die sich jetzt wieder wahrscheinlich unterscheiden wird zu 99,9%. Denn die Originalausstrahlung laut Stargate.wiki.de 25.01.2005 und dann Deutschland 7.12.2005.
Genau, und hier bei IMDb stand 1.08.2005, das ist interessanterweise dasselbe Datum wie die letzte Folge.
Okay, das ist kurios, ja. Achso, Quote sind wir bei 1,21 Millionen und 8,8% Sendeanteil. Wir können ja reingehen, wir starten, ich finde es recht ungewöhnlich, haben wir glaube ich erst jetzt zum zweiten Mal gesehen, sowas. Einmal hat man es auf jeden Fall schon mal gesehen, aber
ja, wobei man laut Teaser das auch nicht weiß, ob es das wirklich ist, was es da hier drin steht. Ja. Im Teaser steht nämlich, dass ein Hattack durch den Weltraum fliegt und auf ein riesengroßes Hattack zufliegt. Okay. Das könnte auch
bei Station mir steht sein. Use Raumstation. Und es gibt nur eine andere Stargate-Folge, glaube ich, also bis jetzt mit dieser Raumstation. Das war das, wo Daniel den Yu vergiften sollte oder so. Das war mit diesen Peaks, wo er dann dachte, das ist sein untergebener First Prime-mäßig, genau. Und ja, genau, deshalb.
Ja, ja, wir wechseln auf jeden Fall in Yus Thronsaal. Da steht eine People of Color Dame, gespielt von Samantha Cain. 33 Rollen, aber außer Stargate SG-1 in dieser einzigen Folge war nichts dabei, was man irgendwie kennen müsste. Und ja, sie spricht zu Osho. Ne, Quatsch. Osho ist noch da. Wer ist denn noch da? Ach, wie heißt er denn gleich? Die anderen werden gar nicht erwähnt, weil nur er spricht. Der andere ist doch Camulus, ne?
Hier steht
Zur
irgendwie,
Linken.
ja, hier steht nur Gua'uld bei mir irgendwie im deutschen
Ja,
Transkript.
Camulus auf der linken und auf der rechten Seite, puh, die, wie heißt er? Ist das Bastet? Die ist auch eine Frau.
Könnte sein, ja.
Ja, auf jeden Fall, die Repräsentantin Baals spricht dann, ach, die System Lords gibt es überhaupt nicht mehr. Na, ihr seid doch irgendwie bedeutungslos geworden, eine bedeutungslose Koalition. Und ihr könnt nicht der Macht meines Meisters Lord Baal widerstehen. Osho lehnt sich dann rüber zu Yu. Yu flüstert ihm was ins Ohr. Und Osho sagt dann, ja, dein Meister, dein Herr hat keine Ehre, die Systems Lords sind hier überhaupt nicht schwach. Also beziehungsweise er sagt nicht, sie sind nicht schwach. Er sagt, in ihrer Überzeugung haben sie nicht nachgelassen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie nicht doch schwach sind. Das heißt nur, die Überzeugung ist stark. Ja, ne, dann brabbelt die Baal-Abgesandte da noch ein bisschen weiter und sagt, ach, die Jafar hier, wir sind doch alles Schwächlinge und sowas, ne? Die glauben jetzt wieder an die Götter, ne, weil ne, das es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Ne, so wegen sie haben, ne, nee, Quatsch, andersrum, ne, das überspricht sich hier so ein bisschen. Weil einerseits sagt sie so wegen, hey, sie haben ihren Glauben an die Götter verloren, so viele Gua'uld sind ja gefallen. Und ja, Osho, dann weiter hier, Baal ist wirklich weise gewesen, hier einen Abgesandte zu schicken, weil. Und dann, Lord Yu mischt sich mal selber ein, den haben wir ja schon ewig in 3 Tagen nicht gehört. Normalerweise ist er ja irgendwie so schwächlich dargestellt, dass er immer nur durch Osho da irgendwie redet, indem er ihm ins Öhrchen flüstert oder so. Ja, Yu regt sich dann auf, ja, ich hätte ihn mit eigenen Händen getötet und ja, nee, die Abgesandte lässt sich aber davon nicht irgendwie beeindrucken, sagt so, hier, Lord Baal macht euch ein Angebot, ne, so von wegen, wenn ihr aufgebt, könnt ihr eure Armeen und eure Gebiete weiterhin selber beherrschen, ne, ihr dürft sogar leben, aber nur, wenn ihr ihn als Supreme Commander des ganzen Gua'uld-Tums anseht. Und man sieht Yu an, dass er davon nicht so begeistert ist. Sie erzählt dann aber weiter und sagt dann, hier, wenn ihr das nicht macht, dann wird hier die Kampfhandlungen werden dann weitergehen und ja, es wird mit eurem Tod enden. Und ja, dann kommt plötzlich ein Jafar dazu und spricht mit dieser Abgesandten. Er flüstert ihr was ins Ohr und sie sagt dann, bringt sie! Und Ju, hä, was ist denn hier kaputt? Und ja, die Dame antwortet dann, ne, das könnte ich euch ja auch fragen. Und dann wird Carter reingeführt, ne? 2 Kal-Warriors. Sind dann da, haben sie jeder eine Hand auf einer Schulter. Und hier, Major Samantha Carter. Und Carter antwortet, hey, ich bin sogar Colonel. Und ja, die beiden Supersoldaten zwingen Carter in die Knie. Und die Repräsentantin erzählt da weiter, hier, das Ka ihr Cargo-Schiff wurde hier in der Nähe aufgebracht. Ne? Es ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Die ist doch die Abgesandte von Baal, die wird ja vermutlich nur als Diplomatin empfangen, dass sich ihre Leutchen da irgendwie frei bewegen können, auch im Raum frei bewegen können
Sehr
und auch
untypisch und
irgendwie,
sehr gastfreundlich, sehr unguaultisch.
dass die auch einfach hin und her beamen dann können
Ja,
und
wie sehr
einfach mal so
lustig
aufs
sind.
Schiff. Das ist irgendwie merkwürdig. Also eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, da hat der Schreiberling vermutlich nicht aufgepasst, wenn der Jaffa reingekommen wäre und dann Oshu Bescheid gesagt hätte und Oshu dann an die Repräsentantin, hey, was soll denn diese Kacke hier, ne? Wen hast du denn da noch mitgebracht und so, ne? Also ja, die Repräsentantin sagt dann aber auch, ne, so von wegen, ja, ihr habt ja irgendwie schon mal ein bisschen was mit SG-1 angebändelt und mit den Menschen, so von wegen, ihr glaubt also wirklich, dass ich hier drauf reinfalle und dann, dass das hier irgendwie wirklich nur Zufall ist. Und ja, Yu steht dann auf und geht dann rüber zu Carter und fragt doch irgendwie völlig, völlig überrascht hier, was tust du denn da? Was tust du denn hier? Und dann sehen wir, dass das nicht wirklich Carter ist, sondern Replikater. Sie lässt dann ihre Hand in eine Klinge verwandeln und spießt dann Yu auf und geht dann auf die baalsche Repräsentantin los. Man sieht immer noch ihre Hand als Klinge, wo Blut dran klebt. Was ich hier an der Stelle auch ein bisschen merkwürdig fand, die Repräsentantin und auch die Kal-Warrior, die stehen dann im Hintergrund, ne, und tun überhaupt nichts. Die Repräsentantin sieht jetzt auch als Replikator aus, sie zugeht, nicht jetzt so aus, als hätte sie irgendwie große Angst.
Ja, die hatte wahrscheinlich
Also,
irgendwie vorgehalten, ja, ich bin in einem Team so ganz blöd oder so. Ich weiß
ich habe keine Ahnung, dass da
ist
auf die
sehr
Idee
komisch,
könnte
ja.
man kommen, ne, dass Replikator hier mit Baal verbündet ist, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Dem ist aber nicht so und im Zuge dessen macht das keinen Sinn, dass weder, also, ne, dass die vielleicht die Repräsentantin irgendwie überrascht ist, ne, aber die Cull Warrior, die müssten direkt irgendwie auf Replikator ballern. Also, das ist, weiß ich nicht. Also, spätestens nachdem sich Replikator umdreht und mit der Klinge auf ihre Chefin losgeht, also in Richtung ihrer Chefin losgeht, da hätten direkt die Fetzen fliegen müssen. Keine Ahnung, hier passiert aber gar nichts. Wir sehen an der Stelle wohl eine kurze Zeit später ein Replikatorschiff. Wir kennen das ja, dieses riesengroße Gebilde, das auf die Station zufliegt. Damit endet der Teaser. Opening Credits. Und wir wechseln auf ein anderes Mutterschiff.
Hier Sam, also richtige Sam und Daniel sind da vorne, gehen auf die Brücke, da ist der Pratak. Tjerk meint, ja, wir kommen zu spät. Oder sie kommen gar nicht, meint Daniel. Dann hätte Ragnar uns eine Nachricht geschickt, meint Tjerk. Und Pratak, wenn er dazu in der Lage war. Carter ist, ja, vielleicht wollen wir die Mission mal absagen. Und Tjerk, ja, ist doch keine Stargate-Center-Mission, ne? Sie abzusagen ist keine Option. Daniel räuspert sich, ja, ich weiß ja, ne, es kommt ja auf den Zeitfaktor und den Überraschungsangriffen an, aber ja, und Carter sagt, ja, ich bin hier nur Beobachter und muss feststellen, dass eure Absicht, Amaterasus Mutterschiff ohne entsprechende Verstärkung anzugreifen, euch auch ja, das Leben kosten kann. Denn wir fügen zu, ja, und das unsere auch. Ne? Also, Pratak meint, ja, wir haben mehrere solche Angriffe überall in der Galaxie koordiniert. Jeder einzelne zielt auf eine strategische Schwäche der Streitgeräte der Systemnots ab und Daniel sorgt sich dann, ne, falls da was fehlsteckt. Ja, ich weiß. Tjerk meint, den rebellischen Schaffar ist es gelungen, die Sicherheitscodes zu bekommen, die sie die Systemnots zurzeit verwenden. Also hier die Enigma-Schriffiermaschine. Irgendwie. Damit können wir sie glauben machen, wir wären Alliierte und aktivieren eben dann nicht ihre Schilde, wenn man da irgendwo hinkommt. Daniel, ja, falls sie euch auf den Leim gehen. Tjerk sagt, dass sollten die Schilde deaktiviert sein, müssten das Jaffa-Kontingent ausreichen, um jeden Widerstand, der uns begegnet, zu brechen. Pratak sagt noch, ja, wir haben auch Verbündete hier bei den Amaterasuischen Reihen. Jaffa, die uns bei den Angriffen zur Hilfe eilen, sobald die anderen eben erleben, ne, wie ihr falscher Gott stirbt. Ne, ihr kennt ja diese Geschichte. Dann werden sie die Wahrheit erkennen und sich anschließen. Ne? Also das soll ja immer so automatisch so gehen. Ist jetzt nicht immer so, aber okay. Carter meint auch, es ist doch aber beunruhigend, dass wir eben vom Ragnar noch nichts gehört haben. Es piepst sich etwas zusammen, irgendwie piepst da was und Daniel fragt nach dem Grund. Ja, Pratak sagt hier, ein Schiff wurde entdeckt, nähert sich unserer Position, ist ein Hattak. Und Daniel so, Ragnar, Tjerk, na, unwahrscheinlich, der hätte längst mit uns Kontakt aufgenommen. Carter meint, das ist bestimmt Amaterasu. Sollten wir nicht hier in Deckung gehen? Daniel, ja, Tjerk, die Chancen stehen nicht gut für uns. Tjerk ist aber entspannt, weil er meint nur einfach, ja, war das jemals anders, Daniel? Der zuckt nur mit den Schultern. Pratak nimmt eben jetzt diesen Kontakt mit diesen Sicherheitscodes auf und plötzlich wird aber das Schiff ein bisschen durchgeschüttelt und Pratak stellt fest, es wurde gefeuert.
Interessant auch hier an der Stelle im Englischen, also im Deutschen könnte das ja vielleicht noch Sinn machen. Im Englischen sagt Bratak, I'm hailing them and transmitting the security codes. Was denn für Codes? Und warum sollte man das dem Gegner, potenziellen Gegner schicken? Ist es auch irgendwie, ich weiß nicht. Hallo, wir sind auf jeden Fall, das ist der allgemeine Jaffa-Rebellen-Rundruf. Wir sind Jaffa-Rebellen, nur damit ihr es wisst, Jaffa-Rebellen. Irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, was für
Quatsch.
Codes er da hat, ich weiß mal nicht. Na, also hätte er gesagt, ne, ich
Ja,
hailing them oder
genau.
transmitting irgendein Signal oder sowas, ja, was ich
Steht ein
weiß.
bisschen neben sich, der gute Mann. Ja, es gibt einen weiteren Treffer und die Schilde sind jetzt wohl auf nicht mehr 60%. Und Tjerk fragt nach, wie ist das möglich? Und ja, was haben die denn für Waffensysteme? Fragt mal Carter nach. Tjerk geht zur Steuerkonsole und ja, ich erwidere, das Feuer legt da seine Hände auf diese blauen Halbkugeln und dann feuern die auf das fremde Schiff. Und ja, aber wie sie sehen, sehen sie nichts. Also Effekt unwirksam, sagt er auch. Ne? Ein weiterer Schuss und Mittlerweile fallen die Schilde auch aus, mein Pratak, und Kater, er verschwindet.
Jetzt wissen wir auch, wofür die Security-Codes da waren. Das waren die Schildharmonien, weißt du? Die anderen haben jetzt einfach die Schilde ausgeschaltet und deshalb konnten die jetzt einfach durchballern.
Das könnte sein, so also Star Trek-mäßig, ja.
Genau.
Kater, ja, verschwinden wir jetzt hier mal endlich oder was? Und Pratak, na, wir verlieren die Kontrolle über das Navigationssystem. Wir müssen sofort evakuieren. Daniel, dein Transportraum? Hä? Kielk, ja, wir versuchen mit dem Ring auf den Planeten unter uns zu kommen und dort durch Stargate zu fliehen. Ja, das alle machen sich auf den Weg, aber weit kommen sie nicht. Denn plötzlich bleibt Kielk stehen und hebt seine Hand. Ja, typisch, ne, hat er was gehört. Kater, ja, was ist denn jetzt? Die Tür öffnet sich und dann sieht man, hier steht, unsere lieben kleinen Freunde, die Technobiester kommen durch den Durchgang gekrabbelt. Also, ne, ihr wisst es. Und Daniel findet, das ist nicht gut. Und Kielk meint ja hier lang. Sie gehen in eine andere Richtung. Sam und Daniel schaffen den anderen ein bisschen so frische Luft. Also was heißt frische Luft? Also ne, hier ein paar wollen sie da abknallen oder aufhalten. Wir sehen jetzt so eine Sicht vom Replikator aus, wie dieser den Daniel anzoomt und plötzlich ist der weg und Carter so Daniel. Und Kielk ja Colonel Carter und dann folgen die Kielk und Pratak und dann geht's im Gate-Raum des SGCs weiter.
Genau, Jacob kommt die Rampe herunter. Auch interessant, hier wieder zu sehen im Hintergrund, nicht die Iris ist danach geschlossen oder so. Nein, das Gate ist einfach aus. Ich denke, hey, das ist eine eingehende Wurmlochverbindung. Die ist eigentlich genauso. Na, also ausgehend haben wir ja schon drüber gesprochen. Da könntest du einfach den Strom abschalten, dann geht's aus. Ne? Aber eingehend müsste das doch eigentlich diese typische Wartezeit von, was auch immer, ein paar Minuten haben. Hat Jacob oben gewartet, damit wirklich niemand durchkommt und dann ist er erst runtergegangen oder so. Und hier kommt dann dazu und Jacob, ja, hier, Jake, wir haben ein Problem, ne? Wir müssen uns unbedingt unterhalten und Jake macht sich dann so ein bisschen lustig darüber, hier, wie wär's mit Hallo und Hi und wie geht's dir und Long Time No See und wie geht, ne, was machst du, was ab, was geht ab, ne? Hallo, Kumpel.
What's up?
Das sagt er auch im Englischen. Und Jacob sagt dann, ja, okay, tut mir leid, ne, schön dich zu sehen, gratuliere zur Beförderung, dann schütteln sie sich die Hände und ja, Jacob macht noch ein bisschen weiter Smalltalk und sagt, na, du hast es dir auf jeden Fall verdient und dann O'Neill, okay, ja, okay, na, was ist denn jetzt los? Die Replikatoren, sprudelt dann Jacob heraus. Sie greifen überall die Gur-Ult an und wenn die Gur-Ult jetzt keine Möglichkeit finden, die Replikatoren zu stoppen, dann werden sie wohl die Galaxis innerhalb von Wochen überrennen und O'Neill, hey, warum hast du das nicht direkt gesagt? Und ja, Jacob marschiert dann an ihm vorbei. O'Neill dann hinten dran. Und ja, hier, tut mir leid, ne? Du hast irgendwas von Problemen erzählt. Du hast jetzt nicht erwähnt, dass es hier um einen galaktischen Notstand ginge. Im Labor geht es weiter. Jacob sitzt da vor einem Computer. O'Neill dahinter. Und ja, ein Techniker kommt noch dazu und gibt Jacob ein bisschen Equipment. O'Neill hat so ein Gur-Ulschen, Tokraschen Gegenstand in der Hand, irgend so ein Gerätchen und schaut sich das näher an. Also scheinbar hat Jacob das mitgebracht. Erzählt Jacob dann, unsere Einsatzkräfte haben hier irgendwie ganz viele Gur-Ulschiffe markiert, ne, um sie irgendwie verfolgen zu können. Und es gibt Beacons auf mehreren hundert Mutterschiffen.
Das haben die glaube ich, von den Tierschützern gelernt, oder? Haben sie Dokus auf der Erde gesehen? Und dann, das können wir auch machen.
Ja, vielleicht haben die auch so Wildtierkameras irgendwo so im Stern schweben oder so. Sobald Bewegung kommt, zack,
bumm. Da ist ein Jafar, was?
Ja, mitten im Weltraum vor allen Dingen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall würden hunderte von Mutterschiffen halt ihren Standort durchgeben via Subspace in ein Tokra-Netzwerk. Und O'Neill wedelt mit dem Gerätchen und sagt so, und das hier, na, das ist der Receiver, mit dem ich hier in das Subspace Network mich eintappen kann. Na, wir können hier dann bald Flotte beobachten, können nachgucken, wie denn jetzt hier der Kampf mit den Replikatoren abläuft, wobei sie das ja nicht können, sie wissen ja nur die Stationen. Ne? Wir können darüber auch wohl irgendwie aktuelle Informationen durch das Tok'ra Intelligence Network Reports und sowas können wir von unseren Agenten im Field wohl erfahren. Und ihr sagt dann, ja, das hätten wir lange, lange, vor langer, langer Zeit gebrauchen können. Und Jacob sagt, ja, das High Council, ne, hat euch damit irgendwie nicht genug vertraut. Und ihr gibt ihm das Gerätchen wieder. Der Jacob steckt das dann jetzt in die Konsole und was hat denn jetzt ihre Meinung geändert? Nö, niemand, nichts. Sagt Jacob, ich hab's einfach mal, ne, sie wissen nicht, dass ich es mitgenommen habe. Und wobei das ja vermutlich nicht das einzige Gerät sein wird, also wird vermutlich nicht auffallen. Und sagt Jacob, meine Beziehung zum Council ist immer noch so ein bisschen angestrengt. Ja, wenn du weiterhin Zeug klaust, ne, dann wird das wohl nicht besser werden, unkt O'Neill, dem Jacob ihm dann eine Hand auf die Schulter legt, sagte, ja, ich beschwere mich nicht, ne, ich nehme alles, was wir kriegen können, ne, Waffen, hier Receiver oder Silberwaren, ne, also hier so, als wäre Jacob hier irgendwie so ein Dealer, der mit einem möglichen Krams dealt. Der Receiver aktiviert sich, es blinkt ein bisschen und dann sehen wir auf dem Monitor eine Space Map mit ja, so ca. 10 Dots. Und Jacob erklärt nochmal für ganz doofe, dass jeder ein Gua'uld-Schiff ist. Ja, also nee, Tens of Dots, also ganz, ganz viele Dots. Und oh, das sind aber ganz, ganz viele Punkte, sagt dann auch O'Neill. Und ja, ist nur ein kleiner Quadrant der Galaxie hier. Und dann zoomt Jacob raus und nee, er zoomt halt rein. Ne? Und dann sehen wir hier irgendwie, ja, vermutlich ein kleineres System oder sowas. Und ja, ein halbes Dutzend Punkte oder sowas. Und dann beginnt es halt auch. Und dann sehen wir bei dem einen Ding schon Lost Signal. Ne, der Dot geht aus, ne, ein anderer Dot beginnt dann zu pulsieren und ist auch dann weg, ne, Lost Signal und O'Neill, was ist denn da los? Ja, die Beacons senden nicht mehr, ne, so von Wogen. Entweder wurden die Schiffe zerstört oder von den Replikatoren übernommen. Wobei das Erstere wahrscheinlicher ist, ne, weil so eine kleine Beacon, die du irgendwo anbringst, bis die Replikatoren mal das ganze Schiff dann vertilgt, umgewandelt oder sonst was haben, wird das vermutlich ein bisschen was dauern. Also, ja, Jacob sagt hier, das, was du gerade gesehen hast, ne, das passiert überall in der Galaxis und also viele, viele Gua'uld-Gebiete sind schon an die Replikatoren gefallen. Jacob fasst nochmal zusammen als ein weiterer Punkt. Verschwindet. So von wegen, wenn der Kampf so weitergeht, werden die Gua'uld in ein paar Wochen ausgemerzt sein. Na, auf dem Bildschirm verschwindet wieder ein Punkt und ja, sagt O'Neill, ich weiß jetzt nicht so ganz, was ich davon halten soll. Na, Jacob fasst es dann auch nochmal zum, ja, ich weiß, wir wollen hier beide die Gua'ulde, also den Würgegriff der Gua'uld auf die Galaxis durchbrechen, aber wir wollen jetzt eigentlich nicht, dass wir durch irgendwas Schlimmeres ersetzt werden. Und dann werden die beiden aber unterbrochen. Es kommt Harriman übers PA-System. Unscheduled Off-World Activation. Jacob und O'Neill verlassen das Labor, tauchen dann im Gate Room auf. Wir sehen Carter, Teal'c und Bra'tak, die herunterschreiten. Die beiden, also Mutter und Tochter, Vater und Tochter begrüßen sich. Man knutscht sich ein bisschen auf die Wange und hier mischt sich dann aber auch mal her, was denn passiert? Hattet ihr nicht eigentlich ein Schiff? Und Gate deaktiviert sich, Carter und Bra'tak schauen sich dann nochmal an, also alle drei so gegenseitig. Und hier stellt dann auch die Frage, der Frage, ja, was ist mit Daniel? Und ja, Bra'tak ist der dann alles rausposaunt, sagt er, wurde weggebeamt und hier von den Replikatoren und Jacob, ja, nur Daniel, was eigentlich auch eine dumme Frage ist, weil nun, Neil hat ja gerade gesagt, ne, es fehlt ja Daniel, ne, also wer soll denn da jetzt noch fehlen? Carter hat eine Vermutung und sagt dann hier, ihr Duplikat könnte nur dahinter stecken. Ne, also auf dem Weg, die größte Gefahr für die Replikatoren wird ja wohl vermutlich die Disruptor Technology sein, die wir gebaut haben. Durch das Wissen der Ancients. Und O'Neill zuckt die Schultern und sagt, ja, was? Sie ist doch jetzt immun dagegen. Und ja, sagt Carter, aber Replikatoren wollen ja immer mehr und bessere Technologie haben. Sie könnte besorgt darüber sein, dass es vielleicht noch andere Ancient Technology da draußen gibt, die sie in Gefahr bringen könnten und ne, ihre Existenz und dem Rest der Replikatoren ein Ende setzen könnte. Und direkt dann, jo, hier, ne, der Daniel Jackson hat ja nur Zugriff auf das Wissen der Ancients, als er aufgestiegen ist. Und Jacob ist sich da nicht so ganz sicher, ne, dass ne, er hat doch diese Erinnerungen nie wieder erlangt. Und ja, sagt Carter, wäre sich nicht ganz so sicher. Daniel hat sich an manche Dinge erinnert, als er aufgestiegen ist, aus der Zeit, dass er aufgestiegen war. Na, und wenn das jetzt irgendwie unbewusst in seinem Unterbewusstsein vergraben ist, ne, wenn sie, ne, wenn da irgendwas ist, wird sie es finden. Und O'Neill, man sieht ihm die Begeisterung an, und wir wechseln dann zu einem Meeting in dem Briefingraum.
Die fünf sitzen da am Krisentisch sozusagen. Jacob meint, die Tok'ra haben ja hier die Einsatzkräfte in Baals inneren Machtzirkel. Da gehören auch hochrangige Adjutanten dazu. Oder einer, nach neuesten Infos sind die Tausende von Jaffa-Rebellen gewillt, eben den Gua'uld erneut die Treue zu schwören. Man blickt dann Richtung Bra'tak und Teal'c. Und ja, eine schlimme Entwicklung. Carter meint aber auch, die Gua'uld verlieren den Krieg. Und O'Neill, ja, den sollte kein Hund mehr nachlaufen.
Das ist ja aber auch interessant, weil das ist, was ich vorhin meinte, ne, die Abgesandte hat ja vorhin erzählt, so von wegen, die ganzen Jaffa, die glauben jetzt nicht mehr, die, ne, immer weniger glauben daran und jetzt wird genau das Gegenteil behauptet. Aber da können ja nur Stunden zwischen sein. Also das ist
so schnell.
Entweder das eine oder das andere. Das ist, beides zusammen geht nicht.
Anderer Kenntnisstand. Die Jaffa haben sowas noch nie gesehen, so ein Wesen, mein Pratak. Für viele sind die Replikatoren eine Plage, eine teuflische Strafe, weil sie es wagten, ihren Glauben abzuschwören und ihre Götter zu verraten. Und hier meint ja die Entwicklung der Jaffa-Rebellion hat das eben enorm geschadet. Selbst wenn die Replikatoren irgendwie besiegt werden könnten, würden sich die Goa'uld diesen Sieg dann zugute oder heißen und so die Loyalität der Jaffa und ihren Glauben an die Goa'uld als Götter stärken. Und O'Neill, ja, der Schlüsselsatz war doch wohl, wenn wir die Replikatoren irgendwie besiegen könnten. Gerade meint ja, da hat man ja auch keinen Glück bisher. Die Replikatorenzellen, die mein Duplikat hinterließ, können uns da leider nicht helfen, irgendwie deren Immunität zu bekämpfen. Und soweit ich weiß, ist es Thor auch noch nicht gelungen, die Destructor-Technologie weiterzuentwickeln. Und O'Neill hat dann den Plan, ja, dann melden sie sich doch bei dem, steht dann auf. Und sie dürfen ihn gerne mal daran erinnern, dass wir ihm ein paar Mal seinen kleinen grauen Hintern gerettet haben. Er dampft dann ab in seinem Büro. Wir sind in Tialks Quartier im SGC. Da brennt eine Kerze und Pratak ist da auch dabei. Und es wird die momentane Jaffa-Situation diskutiert. Pratak meint, dass hier jahrelange Anstrengungen in wenigen Tagen hier zunichte gemacht wurden. Und es dürfte wohl nicht möglich sein, dass man nochmal so viele Brüder für diese Sache verpflichten könne. Ja, mag sein, aber vielleicht gibt es da doch einen, oder es gibt immer noch einen Weg, meint Tialk. Und Pratak ist aber ja skeptisch. Selbst wenn es gelingen sollte, frage ich mich, ob es da noch was bringt. Diese Maschinen sind vollkommen anders als alles, was ich kenne. Tialk sagt, man müsse weitermachen und darauf vertrauen, dass eben Carter und Thor da was finden, was da hilft gegen die Replikatoren. Und Pratak, ja, aber wie können wir das verhindern, dass die Goa'uld sich dann damit brüsten und ihre Position in den Augen der Jaffa als Götter gestärkt wird? Und Tialk, ja, da müssen wir halt sofort handeln, bevor der Konflikt gelöst ist. Herz und Verstand der Verunsicherten zurückgewinnen, bevor sie da alles verlieren. Und wir müssen jetzt ein für alle Mal das Ansehen der Goa'uld als Götter zerstören. Pratak hat die Frage, ja, wie denn? Na, indem wir den Tempel von Dakara einnehmen. Alles, wofür wir gekämpft haben, steht auf dem Spiel. Und Pratak, ja, aber ist Dakara, und Tialk unterbricht, na, erobert. Dann wird nie wieder ein Jaffa einen falschen Gott huldigen. Ja, so einfach geht das. Wir springen in Jacks Büro und ja, da ist Sam, die guckt ein bisschen um die Ecke, Sir. Und ja, tut mir leid, sie zu stören, aber und ich werde das nochmal sagen, Carter, was mit Daniel passiert, war nicht ihre Schuld. Ja, genau, Carter sagt dann, sie weiß durch mich, dass er wichtige Wissen der Antike haben könnte. Dass sie da draußen ist, verdanken sie mir. Und durch mich ist es möglich, die einzige wirksame Waffe gegen ihn, die einzige wirksame Waffe, die wir gegen sie haben, zu entschärfen. Und O'Neill hebt aber die Hand so, ja, aber ich habe ja erlaubt, dass sie da mit ihr arbeiten. Keine Schuld haben sie. Dies, das, Sam sieht nicht so überzeugt aus. Es sei denn, sie wollen sich in die Zeitmaschine setzen und dann zurückgehen und das alles wieder in Ordnung bringen. Das hat sie wohl nicht vor. Wir hätten es auch noch schlimmer machen können. In dem Moment klopft der Walter mal an die Tür und unterbricht das Ganze. Hier, Nachricht von Thor wird empfangen. Er sagte, er ist bereit für den Transport. Er braucht den Satz gar nicht mehr zu beenden, denn dann wird die Sam schon aus Jacks Büro gebeamt. Und O'Neill, was wollten sie sagen? Und der Walter schüttelt nur den Kopf, nicht so wichtig. Genau, und dann geht's weiter und wir sind wieder oder mal wieder auf einem Asgard-Schiff und zwar auf der Daniel Jackson.
Carter steht jetzt vor den Schiffskontrollen und Thor steht im Hintergrund, begrüßt sie. Ja, Carter winkt und sagt, hi Thor, und ich habe ja auch deinen ganzen Research-Krempel, den du über die Human-Form Replicators hast, aus deinem Labor gebeamt. Wir können hier aus dann weiterarbeiten. Carter geht an Thor vorbei Richtung Kontrollmodul. An der Stelle sieht man auch, dass der Puppenspieler, der Thor bewegt, an der Stelle nicht da ist. Man hat die Puppe da einfach stehen lassen. Man sieht nämlich noch die Öffnung auf dem Rücken von der Puppe, ne, wo man normalerweise dann den Arm reinsteckt oder die Arme. Ich habe gar nicht, ne, wir wissen ja nicht, wie man die jetzt groß steuert. Man sieht es auf jeden Fall. Ja, sie erkundigt sich bei ihm so von wegen, wie sieht es denn aus? Habt ihr denn irgendwelche Fortschritte gemacht? Und Ja, nee, Thor meinte, er müsste noch immer diesen Cypher finden, den die Replikatoren benutzen, um die Disruptor-Waffe auszuschalten. Und ja, sagt Carter, ne, angesichts der Situation sollten wir vermutlich mal ein paar drastische Schritte unternehmen. Wir sehen dann das auf einem Podium ein Haltefeld, das den Human, das den Arm von Replikator, also den abgeschnittenen, enthält. Du schlägst vor, sagt, befürchtet dann Thor, ne, dass wir die Subspace Connection des Armes wieder reaktivieren, damit er ins Replikator-Netzwerk reinkommen könnte, sodass wir dann irgendwie aus der Kommunikation den Cypher finden. Was aber eigentlich auch totaler Blödsinn ist. Den Cypher wirst du doch vermutlich in die Replikator-Bausteine hier übertragen. Also das machst du einmal, bis du alle erreicht hast. Und dann werden die so weitergegeben. Also das permanent zu senden hieß ja eigentlich, der ist so komplex, dass das ein einzelner Replikator gar nicht behalten kann und damit nichts anfangen könnte. Das heißt, sobald der irgendwo drin ist, keine Ahnung, was in der Höhle oder sowas, wo du dann Subspace-mäßig nicht erreichbar bist, keine Ahnung, dann ist der besiegt. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass man innerhalb dieser Kommunikation da irgendwelchen diesen Cypher finden könnte. Das macht keinen Sinn. Initial einmal, um alle zu kriegen, okay, aber danach bestimmt nicht mehr. Ja, Carter hat so auch die Befürchtung, so, ne, dass da auch, meint auch, dass das irgendwie total bekloppt ist. Und ja, sagt Thor, wir müssten erstmal hier dann die Zellen reaktivieren. Carter weiß das und Thor beginnt dann. Im O'Neill'schen Office sitzt Jake hinter seinem Schreibtisch. Bartak und Teal'c stehen dann davor und er erkundigt sich hier, was macht denn, was sind denn so besonders an diesem Ort? Und ja, Dagara ist hier heilig für alle Jaffar. Bartak schmückt das nochmal da. Historisch signifikant. Ne, das ist der Platz, in dem Legenden sagen, dass Anubis von den Toten auferstanden ist. Und ja, ne, da ist irgendwie, da wurde auch das erste Mal die Primta verpflanzt und ne, so von wegen Rite of Passage erzählt Bratak noch ein bisschen. Seit jeher, für tausende von Jahren, haben die Jaffar gedacht, dass Dakar der heiligste aller Orte ist, ne, der Ursprung ihrer Existenz. Und ja, der Platz, an dem, der Ort, an dem die Gur-Uld den Jaffar Kraft und Langlebigkeit gegeben hätten, was ja richtig ist, wenn da das erste Mal eine Primta verpflanzt worden ist. Ne? Also dann stimmt das ja sogar. Und hier fragt sich immer noch, ob dieser Ort wirklich so einen großen Unterschied machen könnten. Ja, also sagt Vortag, ne? Also wenn wir diesen Ort kontrollieren, dann gäbe es wohl keinen Zweifel mehr daran, dass die Gur-Uld ihre Macht verloren hätten. Ja, ne? Teal'c ist sich sicher, dass selbst der verbohrteste aller Jaffar dann irgendwie seine Loyalität gegenüber den Gur-Uld anzweifeln würde. Und hier, ja, komm, Leute, spuckt mal aus, worum geht's hier eigentlich wirklich, ne? Wenn das so einfach wäre, dann hättet ihr das schon vor ewigen Zeiten getan. Und Bartak, ja, das ist tief in Baals Territorium und normalerweise schwer bewacht, aber na, Baals Forces sind ja unterwegs, hier irgendwie die Replikatoren zu bekämpfen. Na, der Tempel ist momentan angreifbar, also angreifbarer, als er jemals gewesen ist. Und ja, wir müssen sie auf jeden Fall überraschen, sagt Teal'c. Ne, so, wir bräuchten hier aber auch dafür die ganze Rebellenflotte. Und das hat so Star Wars-Vibes, ne? So von wegen
Alle hin zum Todesstern.
alle Rebellen,
Ja.
ja. Genau, und Bratak dringt da noch mal ein bisschen in O'Neill und sagt, wir müssen auf jeden Fall an zwei Fronten arbeiten. Ne? So, wir werden hier irgendwie noch mal die Flamme des Aufstandes schüren, unsere Gegner erobern und ihr werdet irgendwie in der Zeit die Replikatoren stoppen. Na, also lasst uns hier den Gegner bekämpfen, den man am besten kennt. Bei ja, okay, ne, die Menschen kennen ja jetzt auch die Gur-Uld ganz
Ja, da bin ich
gut,
auch drüber
aber
gestolpert. Natürlich, die haben noch mehr Erfahrung, aber ja.
ja. Im Weltraum sehen wir das Replikatorschiff durch die Gegend cruisen. Wir wissen auch gar nicht, ob es nur eins ist. Also wir sehen immer nur eines, ne? Das wird vermutlich immer dasselbe sein. Aber wir haben ja vorhin die Sternkarte gesehen, also da müssen Hunderte von unterwegs sein. Also wenn die in der ganzen Galaxis irgendwie Gur-Uld platt macht. Vor allem, ja okay, mit jedem Überfall, solange es nicht zerstört, wird ja dann das Gur-Uld-Raumschiff ja auch zu einem Replikatorschiff. Aber dieses hier hat ja die spezifische Form. Wir sehen Daniel in derselben Zelle stecken, wo Sam schon mal, also die Replikate, aus der Wand gekommen ist damals als erstes. Wir Wir warten eigentlich immer noch auf irgendwelche Outtakes, die ihr uns schickt, zu den unzensierten oder großformatigen Ausschnitten, was diese Szene angeht. Auf jeden Fall sehen wir diesmal nicht den Fünften durch die Wand kommen, sondern es ist Replikator, die dann auch Daniel begrüßt. Und Daniel ist nicht so sonderlich begeistert. Willst du denn, du hast Informationen, die ich benötige. Und was willst du denn wissen? Na, das ist nicht so leicht. Doch, das ist es. Und sie kommt immer näher und Daniel weicht immer weiter zurück, bis er hinten an der Wand ist. Ja, ich werde dir, also wenn dir das völlig egal ist, auf dem Weg, ich würde jetzt ungern dieses Hand in den Kopf-Ding machen wollen. Ehrlich, sag mal einfach, was du wissen willst. Das ist jetzt, Ehrlichkeit ist jetzt nicht das Problem. Die Wand verändert sich und dann kommen ja Fesseln raus. Also die Replikatorblöcke formen dann Beinfesseln um Daniels Beine eins nach dem anderen, dann auch die Arme. Und
wieder FSK 18 Teil hier.
Genau. Ich putze die Peitsche raus. Und sie sagt auch, ja, tut mir leid. Unglücklicherweise muss ich, um das, was ich wissen will, um das herauszukriegen, wohl ein bisschen tiefer graben. Wobei, wir sehen gar nicht, ob sie das Hand in den Kopf-Ding macht. Wir sehen jetzt so Blöcke, die um den Kopf von Daniel herauswachsen.
Also es sehen tut das nicht.
Ja. Und sie fragt dann auch, sollen wir beginnen? Show, we begin! Auf einem Planeten, vermutlich irgendein Jaffa-Rebellenplanet, sehen wir ein Camp bei Nacht in der Nähe eines Hügels. In einem Zelt sehen wir ein Feuer, das brennt. Wir sehen Jaffa, Bratak, Tialk, dann einen Aaron, der sich darüber beschwert. Das ist doch bescheuert, was er hier vorschlägt. Dakara kann man nicht einnehmen. Und Aaron wird gespielt von Jeff Judge. Der hat noch 4 weitere Male SG-1 mitgespielt. Auch in derselben Rolle jetzt ein paar Mal. Aber ansonsten so gar nichts. Also der hat wirklich nur SG-1 5 Folgen gespielt. Ja, Bratak wendet sich an den anderen anwesenden Jaffa namens Tolok. Und sagt hier, Tolok, du hast dich noch nicht geäußert. Und Tolok wird gespielt von Isaac Hayes. Einmal A-Team, einmal Miami Vice, einmal Prince von Bel-Air, einmal Sliders. 3 weitere Male tauchte noch ein SG-1 auf, insgesamt 74 Rollen, aber sonst war da nichts Bekanntes bei.
Ist ja, glaube ich, auch eher ein Musiker gewesen, ne? Deshalb. Ja.
Kann sein. Tolok sagt dann, ja, er hat recht, ne? Wir würden hier haufenweise Leute opfern und Schiffe für eine undurchführbare Mission. Ne? Also Tolok sagt dann auch mal, ja, wir sollten uns eher auf den größeren Übel konzentrieren, die Replikatoren, bevor sie uns alle zerstören. Und Tierk sagt dann, ja, nee, tut mir leid, also ne, ich habe die Replikatoren oft bekämpft und die können nicht auf natürliche, normale Weise bekämpft werden. Und ja, aber du hast sie doch, sagt dann Aaron, du hast sie doch in der Vergangenheit bekämpft und gewonnen. Und ja, aber nie in solcher Anzahl. Ne? Also alle, die den Replikatoren sich in den Weg stellen, werden diesen Kampf nicht überleben. Bratak stimmt dem zu und Tolok sagt dann, ja, aber ihr schlagt doch hier genauso was Unmögliches vor. Und sagt Bratak nicht ganz, ne? Wenn Baal hier anderweitig beschäftigt ist, dann sollten wir jetzt die Chance nutzen. Und Tolok dann nochmal irgendwie immer noch skeptisch, so wie kein freier Jaffa hat jemals seinen Fuß in diesen Tempel gesetzt und hat das überlebt. Und deshalb müssen wir da hingehen, sagt Bratak. Ne? Also wenn wir das schaffen, werden viele sich uns anschließen. Und er betont das dann nochmal, wenn oder falls wir das schaffen. Und Tierk sagt dann auch, ne, ich würde mich an deiner Stelle auch so fühlen, aber die Situation hat sich auf jeden Fall geändert. Wir müssen jetzt uns unseren Arsch hochkriegen, ne, sonst werden unsere Kinder keine Zukunft kennen, nie den Geschmack von Freiheit kosten können. Und sagt Tolok Tierk, ich glaube, da ist zwar Weisheit in diesen Worten, aber ne, wenn wir hier verkacken, das würde das Ende der Rebellion bedeuten. Ja, bist du bereit, dieses Risiko einzugehen für diese einzige Aktion? Und Bratak und Tiag schauen sich nochmal an und Tiag sagt dann, indeed, I am. Und Bratak hakt dabei die beiden nochmal nach, hier, wie sieht's aus, seid ihr dabei? Und dann sagt Tolok, wir werden Dakara einnehmen, Aaron bestätigt das. Und Tiag und Bratak drehen sich zueinander und grinsen sich scheinbar an. Ne, wir sehen es in Tiags Ausdruck stark im Gesicht, wie er sich freut, wie ein Schneekönig. Und dann gehen wir ins SGC-Labor zurück.
Ja, da geht ein weiteres von diesen Schiffssignalen verloren. Jacob meint, es sind jetzt 5 weitere Regionen, die Baal beherrscht, da in den letzten 24 Stunden gefallen. Und ja, das scheint sie jetzt ja nicht so besonders zu stören. Ja, er begeht halt den typischen, sagt er, Goa'uld-Fehler, ne? Er verteidigt Territorium auf Kosten von Ressourcen. Wir könnten ihm eine Botschaft durch unsere verdeckte Tok'ra übermitteln. Wir könnten eine Änderung in seiner Strategie erwirken. Inwiefern? Naja, für gewöhnlich lassen sich die Replikatoren Zeit, wenn sie nicht angegriffen werden. Wenn Baal sein aggressives Vorhaben aufgibt und sich zurückzieht, wird es Sam Zeit gewinnen, um eine Lösung zu finden. Und O'Neill winkt gleich ab. Ah, vergessen Sie es. Jacob, als ein weiteres Signal dann verloren geht, sehen Sie es, ne? Schon wieder eins weg. Und dann hier, dann steht er auf, dreht sich um zu ihm. Jack, er denkt wie ein Systemwirt, der sich gegen den Angriff eines anderen Goa'uld wehrt. Er hat keine Ahnung, wer sein Feind ist. Ja, und wenn er sich zurückzieht, was glauben Sie wohl, wohin, hä? Sie sorgen sich um Teal'c und und die rebellischen Jaffa. Und ja, sie rechnen damit, dass Baals Truppen mit den Replikatoren zu tun bekommen oder haben. Und Jacob meint, die Jaffa-Rebellion ist bereits fehlgeschlagen. Es wäre töricht, das Schicksal der Galaxis zu riskieren für eine fragwürdige Wiederbelebung eben dieser Rebellion. Ja, ist das jetzt Jacob, der das sagt, oder etwas Selma? Und Jacob, ja, Jack, tut mir leid, ne? Aber je sch mehr Schiffe Baal in den Kampf schickt, desto schneller werden die Replikatoren sie in ihre eigene Armada aufnehmen. Ihre Zahl wächst in rasantem Tempo. Wenn man da nichts gegen machen könnte, ist dann, wenn wir endlich eine Waffe gegen sie gefunden haben, zu spät dafür sein. Ja, wir wissen jetzt nicht, was Jack antwortet, denn der Alarm ertönt und Walter über Lautsprecher ja außer planmäßige Aktivierung von außen. Ja, dann wird sich auf den Weg gemacht. Wir kommen dort an. Jack und Jacob laufen die Treppe hinauf. Was ist denn los, Walter? Meint O'Neill. Und der meint eben, ja, ich nehme an ein. Und dann weiter kommt er nicht, denn auf der Rampe gibt es einen. Ja, formschönes Baal-Hologramm zu sehen. Und O'Neill, ah, Baal. Und ja, O'Neill dann zu den Soldaten. Ja, locker bleiben, Jungs. Und ich glaube, in der ersten Einstellung, wo ich die Soldaten gesehen habe, so von der Seite, da müsste der erste in Großaufnahme für eine halbe Sekunde, das müsste Peter DeLuise in der Folge gewesen sein. Hat ja auch Regie gefügt. Also ist ja da immer mal kurz, wie sagt man, Cameo-mäßig zu sehen. Sah sehr verdächtig aus. Zu Baal meint er dann, ja, Baal, alter Kumpel, ne, gerade haben wir doch über dich gesprochen, nur Gutes. Und Baal, ja, ihr habt sicher die Kenntnis von der Bedrohung der Replikatoren und meine Flotte, hit? Ihr habt da sicher Kenntnis von genommen, ja. Und naja, man hört so einiges, ne, also auch das andere und beim Pausengequatschen, ne, wie läuft's denn so? Und Baal, ja, im Augenblick sind wir noch weit unterlegen, allerdings sind sie ein mächtigerer Feind, als wir überlegen. Allerdings sind sie ein mächtigerer Feind, als wir eben angenommen haben. Und Uni, oh, ne, nervige, klappernde Kerle, oder? Ja, ich habe gehört, dass die Asgard die Replikatoren wirkungsvoll bekämpft haben. Und Uni, ja, mehr oder weniger. Ich will mich ja jetzt nicht selber loben und Baal unterbricht ihn ungeduldig. Ja, selbstverständlich weiß ich, dass du die Asgard unterstützt hast. Und dann erstmal schweigen. Uni zieht eine Augenbraue hoch, ja, und? Na, ich möchte nur zu gern wissen, mit welchen Mitteln ihr gegen diese Geißel da eingesetzt habt. Und ja, entschuldige mal, also wir hatten hier wohl für einen schlechten, also eben eine schlechte Verbindung. Es hat sich fast so angehört, als würdest du mich um Hilfe bitten. Baal, ja, die Replikatoren sind doch für uns alle eine Bedrohung, inklusive auch zahlloser Menschen, die die gesamte Galaxis bewohnen. Deshalb schlage ich vor, dass wir uns zusammentun, um unseren Feind zu besiegen. Und O'Neill feixt so, ja, Mann, das ist jetzt aber eine Sensation. Weißt du, dieser bittere Geschmack in deiner Kehle, der sich gewissermaßen um dein Zäpfchen wickelt, das sind die Überreste deines Stolzes. Und ja, Baal ist, ja, vielleicht solltest du jetzt mal die Freude darüber ein wenig zügeln. Und Jacob, ja, wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann sollten wir uns zuerst auf eine Strategie einigen. Deine Versuche, die Replikatoren offensiv anzugehen und Jacob, weil der führt nur dazu und O'Neill unterbricht ihn, ja, Jacob, Jacob. Ja, was ist denn? Ja, ich erledige das, meint O'Neill. Wendet sich wieder Baal zu. Ich habe eine bessere Idee, meint O'Neill. Anstatt dir zu helfen, sollten wir uns lieber zurücklehnen und zusehen, wie sie dir die Ohren langziehen. Auf diese Weise stirbst du eher und das freut uns. Das meinst du nicht ernst? O'Neill grinst dann ja eigentlich schon. Manchmal meine ich es genauso, wie ich es gesagt habe. Jacob guckt auch recht unbegeistert drein. Und Baal meint dann, dass also mit deiner Überheblichkeit gefährdest du nicht nur deine Welt, sondern die ganze Menschheit. Und O'Neill, ja, ich bin ein Teufelskerl. Ja, das baalsche Hologramm verschwindet wütend und Jacob guckt auch so, baut sich vor Jack auf, die Hände in die Hüften und hat eine Wutfalte im Gesicht. Und was soll denn dieser Unsinn? Und Uriel meint, ja, tut mir leid, Jacob, aber ich bin einfach noch nicht bereit, hier Tier zu opfern. Ja, da lässt dann Jacob stehen dort und das Wurmloch schließt sich dann auch. Und dann geht es dann auf der Daniel Jackson weiter.
Ja, interessanterweise jetzt Baals Argument natürlich auch totaler Käse. Also die Menschen, ja, ne, sie haben was gegen die Geult, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt die intergalaktische Polizei, ne, die jetzt überall
Das
aufräumt
sind
und
die
überall macht und
US-Amerikaner,
tut.
doch,
Ja,
Thomas.
ich weiß nicht. Na,
Ja.
es würde auf jeden Fall nicht zielen, ne, weil er sagt so wegen, ne, sobald ihr alles seid, ihr ja auch irgendwie auf der Abschussliste, lässt er ja mitklingen. Er weiß nicht, dass die Asgard-Waffe nicht mehr funktioniert. Dementsprechend, die Menschen könnten sich auf der Erde einfach zurücklehnen
Erstmal
und
abwarten, Tee
ja,
trinken.
die
Ja.
Leutchen sich da oben erstmal, also das Argument von wegen, die armen, armen Menschen da oben, ja, yes, so
Also
what.
ein
Na,
Strohargument.
also du kannst eh nicht alle, also das ist auch totaler Käse. Ne? Also wenn die Menschen die Möglichkeit hätten, alle Menschen in der Galaxis zu retten, dann hätte man die schon längst von den Geult befreit. Also das ist also auch irgendwie so milchmädchenhaft. Also das. Wir sehen die Daniel Jackson, wie sie immer noch um die Erde kreist und an Bord sehen wir, dass die Replikatorteile sich jetzt zu so einem, ja, einfach zerflossen sind erstmal. Und Thor sagt auch, ne, Prozess ist complete, ne? Wir müssen jetzt den Subspace Link zwischen diesen Zellen und den Rest der Replikatoren wieder anschalten. Und ja, Carter macht sich ein bisschen Gedanken, obwohl es ihre Idee war. Was, wenn sie Instruktionen erhalten? Ja, das Risiko müssen wir eingehen. Also hier ist auch wieder die Rollen vertauscht. Vorhin war Carter diejenige, die sagte, ne, wir müssen. Und Thor fragte,
Ja.
bist du dir sicher? Und jetzt sagt Thor, ja, cool, lass uns machen. Und Carter, muss das sein? Muss das, weißt du? Eigentlich sind hier in der Szene die Rollen vertauscht. Oder es war in der letzten vertauscht, das weiß man nicht so ganz. Und Thor so beruhigt auf jeden Fall. Wir werden die Verbindung nur eine Mikrosekunde offen halten. Oder jeweils nur eine Mikrosekunde offen halten. Ne? Das wird den Prozess zwar verlangsamen, aber wir haben hier keine andere Wahl. Wir sehen, dass der Thor jetzt ein paar Knöpfchen drückt. Und Carter guckt auf einen Bildschirm. Ah, sieht da Interferenzen. Und ja, Thor bearbeitet jetzt die Daten und. Ja, dann sehen wir plötzlich eine Space Map. Na, wir sehen ganz, ganz viele blaue Punkte auf der Karte. Und Thor sagt, hui, das ist eine Karte von allen Replikatoren in der Galaxie. Und Carter spricht aus, was hier offensichtlich ist. Sie sind ja überall. An einer anderen Stelle des Weltraums sehen wir eine große Jaffa-Flotte, die Richtung. Hier steht Wurmloch. Was für ein Wurmloch? Also die fliegen jetzt vermutlich durch in den Hyperspace. Also towards the warmer. Das ist ja Quatsch, die fliegen durch den Hyperspace. Und wir sehen am Leadship, da ist Eren an dem Waffensystem, Teal'c und Bra'tac stehen dahinter an den Kontrollen. Und Bra'tac berichtet, hier ist auf dem Wegen, hier kommen Dakar näher, was gibt's da an Verteidigungsdingern? Und ja, Teal'c sagt, da ist ein einziges Hatak im Orbit. Na, no, so von wegen, ja, Bra'tac, da muss Baal aber wirklich die Hosen voll haben. Ne, da gibt es nochmal so Dutzende von Schiffen, die dieses System kontrollieren. Wobei, ja, okay, Dutzende. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Schiffchen werden das von der Rebellenflotte sein? Na, keine Ahnung, aber
Weiß ich auch nicht,
Dutzende
ja.
klingt jetzt nicht so viel. Ne, hätte er gesagt, Hunderte, Tausende oder sowas,
Das
ne?
hätte mehr.
Na, ja, eben, da kannst du auch mit einer kleinen Flotte jetzt nichts ausrichten, aber das klingt jetzt so, als hätte man die locker flockig auch schon mal ausschalten können. Also gibt ja viele Jaffa, die jetzt schon irgendwelche Mutterschiffe übernommen hatten, die sich jetzt auch nicht unbedingt todesmutig den Replikatoren in den Weg schmeißen. Das heißt, die halten sich ja eh eher zurück. Weiß ich nicht. Klingt jetzt nicht so unschaffbar. Ja, also man verlässt den Hyperspace. Es kommen immer weitere Schiffe auch da raus. Und Bra'tac berichtet, dass man in Position wäre. Gleiter sind zum Abschuss bereit, sagt Aaron. Und Teal'c meldet sich vom Comm und sagt dann, hey, wir werden dann gerufen. Und ja, irgendein Jafar, der sich dann über Funk meldet, so von wegen, ihr seid in die Domäne des Lord Baals eingedrungen, identifiziert euch sofort. Und Teal'c erwidert in der typischen Rebellen-Jaffa-Manier: Schalk Gek Nevron, na, ihr seid hier auf jeden Fall zahlenmäßig unterlegen, gebt auf oder werdet zerstört. Wir sehen einen Flashback, nee, ein Flashback ist das ja nicht, also eine Vision. Wir sehen nämlich Daniel, der auf Vis U-Bahn ist, hat eine blaue Robe an und. Ja, so als, ne, also dieselbe Klamotte, die er anhatte, als SG-1 ihn gefunden hat. Und er schaut sich dann um und sieht dann Oma und Sie haben dich ja Rom genannt und Daniel, so von wie sie ergänzt dann auch so von wegen, ne, nachdem du auf deine Ebene zurückgekehrt bist und Daniel ist überrascht und Oma, Daniel, es ist gut, dich wiederzusehen. Ich verstehe nicht, das letzte hat sich, ne, du bist immer noch auf dem Schiff, erwidert sie, der menschliche Replikator versucht, deinen Geist zu durchdringen.
Ich muss eigentlich fragen, wo ist denn Opa?
Ja, während wir hier sprechen und ja, wieso bist du denn hier? Wenn sie damit fertig ist, wird sie dich zerstören. Und wenn diese Zeit kommt, dann wirst du mit einer Entscheidung dich beschäftigen müssen. Wir sehen einen anderen Planeten. Und zwar, ich verrate jetzt noch nicht, was für ein Planet. Wir sehen auf jeden Fall einen Planeten. Wir sehen ein paar Schiffe, die da über einer Stadt schweben. Und in einem Tempel kommt Baal rein. Und wir sehen, er kniet vor einem Thron nieder, auf dem jemand sitzt, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Und zwar ein Anubis.
Ja, was? Den gibt's noch? Ja,
tatsächlich. Ja, das ist verwunderlich. Wir sehen ihn auch diesmal ohne Schutzschild. Da komme ich aber gleich noch drauf, weil das ist so. Da kommen wir jetzt auch zu. Also von wegen, ne, bei Al berichtet, ne, von wegen, wir haben Wort, ne, wir haben Nachrichten aus dem Kampf bekommen. Ne, die Großteil der Flotte wird die Replikatoren angreifen, ne, wie du befohlen hast, wie sie befohlen haben. Aber ich weiß nicht, wir sollten vielleicht unsere Kräfte zurückziehen. Wenn wir jetzt unseren Gegner nicht mehr so provozieren, dann wird das vielleicht ihre Advance stoppen. Ja, wobei, Advancen, also fortschreiten werden die ja trotzdem, nur verliert man an der Stelle dann weniger. Na, also es gäbe uns vielleicht die Möglichkeit, eine Defense aufzubauen und Anubis dann, der irgendwie sich dann mehr oder weniger zu ihm dreht, der war vorher so ein bisschen halb abgewandt. Wir haben gesehen, dass da eine menschliche Hand unter seine Robe hervorguckt, die ist total pockennarbig und er sagt dann, du zweifelst an meiner Großartigkeit, an meiner Macht und nein, 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 nein. Aber unsere Flotte wird halt hier drastisch reduziert. Nicht mal die Kull Warriors, Anubis unterbricht ihn aber, indem er die Hand hat. Nee, kümmere dich nicht um so einen Scheiß. Na, wenn die Zeit reif ist, dann werde ich mit dieser Nuisance, also mit diesem Störenfrieden, werde ich dann mich selber beschäftigen. Ja, kannst du mir vertrauen und Baal sagt. Na, so, ja, as always. Ich frage mich nur, wie er das machen will. Also, weil so wie das aussieht, hat er ja, ne, wir haben ja gesehen, er ist ja irgendwie halb aufgestiegen, so wird das ja immer gesagt, ne? Ja. Hier an der Stelle ist es ja nur noch der Mensch, also scheinbar, also wir sehen es später ja trotzdem, ja. Aber eigentlich ist seine aufgestiegene Seite, würde man an der Stelle denken, ist einfach vernichtet worden. Das heißt, es ist nur noch der Körper, der halt gezeichnet ist vom Kampf.
Ich glaube, später doch in der Trivia was dazu, ja.
Ja, wir sehen ja nachher noch, was ja. Die Wahrheit ist, aber das ist halt, an der Stelle war man etwas überrascht. Ja, und dann gehen wir zurück auf die Erde ins SGC'sche Labor.
Da gibt es eine Video-Übertragung, also Nachricht von Sam. Ne? Es waren hunderte Mikrosekunden lange Kontakte nötig und Stunden, um daraus das dieses Material, Daten zu kontrollieren. Aber es ist uns gelungen, den Code, den die Replikatoren immun gegen den Destructor machten, zu isolieren und zu entschlüsseln. Und wir konnten ihn entsprechend modifizieren. Was ein Satz. Jacob so guckt, ja, oh, das ist meine Tochter. Und die Waffe wirkt wieder. Und O'Neill, gute Arbeit. Und Carter, ja, hier riskantes Unterfangen, Sir. Und wir können uns nicht sicher sein, ob wir nicht entdeckt worden sind. Und natürlich muss der modifizierte Destructor noch im Kampfeinsatz getestet werden und Uni fragt nach einem Plan und Thor ist es, sagt Carter, wohl gelungen, die Position der Schiffe zu bestimmen, die von Replikatoren kontrolliert werden und da will man mal vereinzelt welche angreifen. Jacob meint, ne, seid doch mal da vorsichtig und ja, viel Glück, sagt Uni. Carter lächelt Gott, ja, danke Sir und dann unterbricht die Verbindung und Jacob stellt fest, hier wird es doch nie langweilig, ja, langweilig wird es auch nicht in ein Zelt, in Daniels Zelt, wo wir jetzt wieder sind, der fragt nach, ne, willst du mir jetzt hier nochmal die Möglichkeit des Aufstiegs anbieten? Und Oma, ja, falls das dein Wunsch wäre und also mein Wunsch, na, was habe ich denn für Optionen? Oma sagt, ja, ich persönlich würde eher die ewige Erleuchtung wählen als deine Alternative. Ja, Daniel, ja, wenn das so einfach wäre. Oma, ja, ich gebe zu, die Entscheidung ist nicht so leicht, wie es erscheinen mag. Beim letzten Mal war die Erfahrung für dich im besten Fall eine Herausforderung. Daniel sagt ja, dass er da eben unglücklicherweise keine Erinnerungen mehr an den Aufstieg hat. Wie kann ich denn da jetzt eine fundierte Entscheidung treffen, wenn ich mich da nicht erinnere, ne? Wie es war? Und Oma meint, dass eben die Erinnerungen nicht genommen wurden. Und ja, Daniel fragt nach, ne, dann versuche ich wohl gar nicht, mich richtig zu erinnern. Erklär mir mal, wie und nee, kann ich nicht. Und ja, sag mir doch, was ich wissen muss. Und Oma weiter, wenn du auf der Suche nach der absoluten Wahrheit bist, dann wirst du die niemals finden. Es gibt nur eine Wahrheit für dich. Und Daniel, ja, das ist sowas von nicht hilfreich. Ja, könnte auch so ein Unilspruch sein. Und Oma, ja, aber wenn die Zeit kommt, dann wirst du das schon wissen. Daniel fragt, was ist denn jetzt hier mit wenn Replikator findet, was sie sucht. Oma meint ja, diese Möglichkeit besteht. Ja, dann musst du das verhindern. Nee, kann ich nicht. Ja, und warum nicht? Dann steige ich halt sofort auf. Du bist noch nicht tot. Ich kann nur darauf vor dir, dich vorbereiten, dir helfen, den Weg eben zu der Erleuchtung zu finden, wenn die Zeit reif ist, wenn es das ist, wofür du dich entscheidest.
Das ist natürlich auch totaler Käse, ne, weil Oma sagt an der Stelle, ja, wir wissen, dass Daniel aufgestiegen ist vom letzten Mal, als er im Sterben lag, aber du kannst davon ausgehen, dass nicht alle Antiker plötzlich eine Selbstmordpille genommen haben, um aufzusteigen, sondern ihr Körper hat sich dann aufgelöst, als sie aufgestiegen sind. Also ihr Körper ist gestorben, als sie
Ja,
aufgestiegen sind und nicht andersrum. Also du stirbst nicht und dann hast du dann die Möglichkeit, dich in
ein
ein
Tor
höheres
A,
Wesen zu
B
verwandeln.
oder C, was?
Na, also bei Daniel ist das halt genau so passiert. Na, er hat sich im letzten Moment von seinem Körper gelöst und der Körper hat sich dann aufgelöst.
Du musst einfach nur bereit dafür sein und Daniel runzelt ein bisschen die Stirn. Wir gehen nicht stirnrunzelnd zu dem Planeten, der jetzt hier ausgeschrieben steht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Auf jeden Fall sind da die Jaffa, die es wohl geschafft haben, Baals restliche Jaffar zu besiegen. Schade, dass wir davon nichts sehen, aber okay. Ja, Pratak meint dann zu den, ja, Brüder, ihr werdet alle in Unfreiheit gehalten, zu den Gefangenen, aber habt Geduld, denn jeder, der sich vor den Goa'uld als falschen Göttern losseilt, wird eines Tages befreit werden. Und dann zu den Rebellen, ja, führt sie ab und ja, geht, ihr habt nichts zu befürchten. Und die werden dann da abgeführt. Gibt noch ein paar Toten da, Tote im Hintergrund. Tiergo und Pratak bleiben da allein zurück oder Aaron kommt daher, ja, die letzten Kämpfe haben sich ergeben, der Tempel ist gesichert. Und Pratak meint, ja, viele Leben wurden heute verschont. Er greift dann Tirks Arm, gut gemacht, und beide neigen ihre Köpfe. Also die Dakara-Nummer ging wohl ganz fix und schnell gut aus.
Ich
Stand
frage mich
jetzt.
hier vor allen Dingen auch, was das hier soll. Also auf dem Weg, ja, die letzten Garnisonen haben sich ja ergeben, der Tempel ist secure. Ja, okay, sie lassen aber all ihre Gefangenen gehen. Also das ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, nicht so das Intelligenteste.
Ja, das ist halt dieses, ja, die kämpft dann automatisch für uns irgendwie. Das schwebt da immer mit, das ist ein bisschen
Ist
naiv,
irgendwie,
bestenfalls,
ist es
aber
auch, ja.
genau, dann geht's vielleicht nicht so ganz naiv wieder zurück auf die Daniel Jackson.
Genau, Thor sagt hier, Waffen werden gefeuert. Wir sehen, wie die Disruptorwaffen Richtung eines Mutterschiffes fliegt. Das Mutterschiff, das Replikator-Mutterschiff wird zerstört. Und ja, Thor berichtet das auch. Ne? Carter ist begeistert, dass das funktioniert hat. Ja, doch auch, die Waffe scheint effektiv zu sein. Wir sehen ein anderes Mutterschiff auf dem Viewscreen, was sich ihm nähert und ja, Carter dann an Another Ship, das hätte man ja vorher sehen müssen. Also, wo sollen die denn herkommen? Aus dem Nichts. Ist ja nicht hier irgendein Nebula-Nebel, wo dann plötzlich Leute rauslaufen, auftauchen
Ja.
oder ein Wurmloch oder ein riesengroßes Stargate, wo dann
Wormhole
Schiffe durchfliegen.
Extreme.
Ja, na, Thor sagt, sie feuern auf uns. Die Daniel Jackson wird getroffen und wackelt und Thor zielt dann auf das zweite Schiff. Wir sehen, wie die Disruptor-Waffe nochmal abgeschossen wird. Und ja, das auf das Mutterschiff erwidert das Feuer. An Bord der Daniel Jackson sieht man, dass das andere Mutterschiff immer noch auf die Daniel Jackson zuholt. Und ja, sie haben sich an die Modifizierung angepasst, was ja auch totaler Quatsch ist. Also beim letzten Mal musstest du da Riesenunternehmungen machen und deceiven und hast du nicht gesehen, bis man sich da irgendwie angepasst hat. Und Carter sagt dann auch hier, das war aber schnell und Thor bestätigt das. Das Schiff wackelt und ja, hier Evasive Action. Die Daniel Jackson springt in den Hyperspace und verschwindet durchs Wurmloch. Das ist immer hier Wurmloch. Nein, verschwindet im Hyperspace. Im Anubischen Tempel geht es dann weiter. Baal kommt dann wieder da rein, steht vor einem anderen Typen, der von Kul Warriors gehalten wird. Und Baal entschuldigt sich und sagt, er würde wieder zurückkommen. Und Anubis sagt, nee, nee, bleibt ruhig da. Wir sehen dann, dass dass der alte Anubis ja irgendwie die Essenz, die er in sich hatte, also wir haben diesen schwarzen Schatten ja schon an Bord der Raumstation und sowas gesehen.
Ja,
Na,
genau.
also, das ist ja genau das. Na, er springt von Körper zu Körper zu Körper. Wir haben ja eigentlich gehofft, dass das jetzt ein Ende hätte, aber das tut er hier dann nochmal. Na, der alte Baal bricht zusammen und der neue wird dann von den Kul Warriors losgelassen, guckt in irgendeinen Spiegel, packt sich so ein bisschen ins Gesicht und sagt dann: Yes, Weg! Na, die Rebellen haben Dakara eingenommen und dann gesagt: Jo, das habe ich doch gehofft. Na, so von wegen, na, das wird uns, sie werden hier vermutlich ihre ganze gesammelte Macht versammelt haben. Das gibt uns jetzt die Möglichkeit, sie alle auf einen Schlag zu vernichten. Hier sagt der Flotte Bescheid, sie sollen sich nicht mehr um die Replikatoren kümmern. Wir werden jetzt auf Dakara marschieren. Wir werden es zurückerobern unter allen bedenklichen Kosten. Wir werden niemand Lebenden zurücklassen. Und Baal bestätigt das und geht dann auch. Und wir wechseln zurück in das Danielsche Zelt. Und ja, sie hat es jetzt ein bisschen, ne? Du kontrollierst die Barriere zwischen deinem Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ja, du musst halt einfach nur deinen Kopf öffnen, dein Unterbewusstsein öffnen, die Wahrheit und alles wissen. Ne? Alles, was ist und was sein wird, alles ist da drin. Ne? So von wegen, das ist in allen von uns. Und ja, ne? Daniel grinst und sagt dann: Ach so, ne? Also wenn du weißt, dass das Kerzenlicht Feuer ist und dass das, also wenn du weißt, dass das aufgrund dem, dass das Kerzenlicht Feuer ist, dass das die Mahlzeit lang zuvor gekocht worden ist. Oma sieht so ein bisschen verwirrt aus und sagt dann: Ja. Und nee, du weißt nicht, wovon ich rede. Ne? So von wegen, das bedeutet genau das, was du glaubst, dass es meint. Nein, sagt Daniel, das tut es nicht. Und du bist nicht Oma. Und dann verwandelt sich Oma de Sala in Replikata und sagt sie: Nein, bin ich nicht. Aber das macht keinen Unterschied. Ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe, was ja irgendwie Quark ist. Also sie hat jetzt in seinem Unterbewusstsein gekramt. Sie wollte jetzt wissen, dass das, wie lange das Essen her ist. Ja, also wann das gekocht worden ist. Also das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wir wechseln jetzt zurück auf die Daniel Jackson, die aus einem Wurmloch herauskommt in der Nähe der Erde. Thor sagt das nochmal. Wird in Kürze da sein. Na, wir sehen, dass jetzt hier auch die Power, der Strom fluktuiert. Kater, was ist denn hier kaputt, ne? Manche meiner Systeme funktionieren nicht mehr, sagt dann Thor. Na, wir sind wohl geentert worden, wobei das immer noch Quark ist. Das war jetzt keine physische Waffe, das war eine Energiewaffe, mit der man auf die Daniel Jackson gefeuert hat. Das macht also gar keinen Sinn, dass da plötzlich Replikatoren an Bord sind. Ja, ne, ja, so. Genau, und da an der Stelle geht es dann weiter. Ne, so von wegen: Carter, bitte, Thor, kannst du nicht nochmal gucken, ob du hier die Disruptorwaffe nochmal irgendwie gangbar kriegst? Ne? Das könnte uns ein bisschen Zeit verschaffen. Ja, nee, keine Ahnung, wir wissen nicht, wie viele Replikatoren du dir auflauern werden, weil Carter dreht sich hier, um zu gehen. Na, aber, na, also sie will ihn da irgendwie unterstützen mit ihrer Knarre. So, was haben wir denn für eine Wahl? Du musst mit Stargate Commander zurück, sagt er. Na, so von wegen, bevor hier das Transportsystem auch beschädigt wird. Und was mit dir? Na, ich werde das Schiff so weit von der Erde entfernt parken wie möglich, bevor es hier komplett übernommen ist. Und nein, ihr, nein, nein. Und dann wird sie wieder mitten im Satz abgeschnitten und weggebeamt. Und Herr Carter spricht dann im O'Neills Office: Sacrifice yourself, also bevor du dich opferst, aus. Und an der Stelle geht es dann weiter.
Ja, er stolpert Richtung O'Neill da mitten rein und in diese Carter. Ja, die Waffe hat funktioniert, aber die Replikatoren haben sich sofort angepasst. Das heißt ja eigentlich, dass die Waffe nicht funktioniert hat. Aber okay, sind wir mal nicht so kleinlich hier. Sie sind auf jeden Fall wieder immun.
Nein, sie hat ja funktioniert.
Ja,
Das ist eine
einmal kurz,
Vergangenheitsform.
aber
Ja, hat.
okay.
Sonst
Aber
hieß es ja, sie funktioniert.
ja, aber so richtig Also aus meiner Sicht hat das Ding nie funktioniert, weil es dann nach einer Sekunde später nicht mehr funktioniert ist, ja. Und Neil meint, ja, keine Chance, das irgendwie wieder hinzubiegen, ne, sodass es funktioniert. Sir, Sie sind an Bord von Thors Schiff. Er hat mich noch runtergebeamt, bevor das ganze System übernommen wurde. Er versucht, sein Schiff so weit wie möglich von der Erde zu entfernen. Also dann lautet die Antwort wohl nein. Und Sam nickt deprimiert. Wir springen rüber zu Dakara. Aaron gesellt sich dazu an den Felsen da, streichelt den da irgendwie und guckt da ehrfürchtig. Und Tiag meint, nicht mal im Traum hätte ich mir vorstellen können, jemals hier unter diesen großen Säulen stehen zu dürfen. Und Aaron, ja, hier, wenn man bedenkt, dass das der Ort unserer Versklavung eben hier begann. Und Tiag meint, dass die heiligen Tempel der richtige Ort hier unserer Versklavung zu beenden. Das ist der richtige Ort dafür. Aaron nickt. Wir haben hier einen großen Sieg heute errungen, mein Freund. Und die beiden gehen auf Pratak zu. Und der sieht es eher pragmatisch als so euphorisch. Ne, wir haben eine Schlacht gewonnen. Tiag nicht mehr. Unser Sieg ist noch keineswegs sicher. Wie ist Ihr Name? Sicher? Nein, nicht sicher. Ne? Also Idiot Crazy. Tiag meint, viele von Baals Jaffar haben sich bereits unseren Reihen angeschlossen. Wenn sich unser Sieg herumspricht, werden da noch mehr folgen. Also das ist auch so ein Satz, der in jeder 10. Folge kommt. Bratak meint, ihre Herzen werden wieder erstarren, wenn sie davon hören, dass unser Sieg nur wenige Stunden Bestand hatte. Von hinten nähert sich ihnen Tolok und Tiag nickt in seine Richtung. Ja, und was gibt's denn? Und Tolok meint, wir haben gerade erfahren, dass Baal seinen Kampf gegen die Replikatoren abgebrochen hat, er kommt hierher. Und Pratak, wie ich es erwartet hatte. Also irgendwie eine Falle um eine Falle der Falle und der andere, für den ist es auch eine Falle. Es ist sehr verwirrend. Na gut, Tolok, dann den Tempel einnehmen war jetzt nicht unsere größte Herausforderung. Nur wenn wir ihn halten, können wir siegen. Dann geht's unbesiegt in Daniels Zelt. Dort erlischen die Kerzen. Und Replikator meint, dass diese komische Oma hier, wieso hast du vor der so viel Respekt? Diese alten Sprüche, das ist kompletter Unsinn. Naja, für dich vielleicht. Naja, wenn sie tatsächlich so viel Macht hätte, wie du denkst, warum hilft sie dir dann nicht? Ne? Sie zieht einfach nur so, sieht so zu, macht nichts. Ne? Und Daniel, ja, und du meinst, während ihr die ganze Zivilisation zerstört und Replikator, ja, das ist doch nur eine Frage der Perspektive, du nennst es Zerstörung, wir nennen es Kreation. Daniel, ja, dann willst du da gar nicht erst deine Handlung rechtfertigen, nee, nö, wir sind ja auch nicht darauf angewiesen, dass du uns verstehst. Daniel, dann, wieso denn dann diese ganze Trickserei, denn immerhin kannst du ja wohl jederzeit in meinem Verstand da den okkupieren, und ja, dann hättest du dich aber widersetzen können, meint Replikator, aber es war eben nötig, dass du dich hier öffnest, um das Wissen in deinem Unterbewusstsein zu Tage zu fördern. Wie so ein Tagebergwerk. Das machte es mir leichter, das zu finden, wonach ich gesucht habe. Ja, und was hast du jetzt gefunden? Dann dreht sie sich um und formt praktisch irgendwie, ja, lässt sie so erscheinen, den Tempel hier Dakara so im Sand. Das baut sie da irgendwie so. Und Daniel, naja, sehr hübsch, was ist denn das? Die Ruine eines antiken Monuments auf einem Planeten, der sich Dakara nennt. In ihm befindet sich die einzige Waffe in dieser Galaxis, die mich vernichten könnte. Und dann zerbröselt die ganze Sache wieder und sie dreht sich wieder zu Daniel um. Doch dank dir wird das schon bald nicht mehr so sein. Ja, während Daniel sie mit einer grimmigen, entschlossenen Miene anstarrt, dann, ja, sie guckt er so zufrieden, lächelnend. Ja, dann geht's im Gate Room weiter im SGC.
Ist aber auch interessant, dass sie hier, dass sich Daniel rausguckt, also das war ja einfach nur ein Griff ins Blaue, weil eigentlich hat sie gerade das Wissen und ja, man hat zwar vermutet, dass Daniel vielleicht doch was weiß, bruchstückhaft was weiß, aber
sehr dass er jetzt
alles noch ja, was, ne, dass er jetzt noch alles weiß, weiß ich nicht. Das macht irgendwie, also das war jetzt eher so ein Schuss ins Blaue. Vor allen Dingen, wenn sie davon noch nie gehört hat. Also sie hat jetzt einfach mal geguckt, ob sie da nicht irgendwas findet. So von wegen, oh ja, ich habe hier eine Waffe gefunden, die uns vernichten könnte. Oh ja, und hier, jetzt weiß ich, wo der Planet ist. Also, warum hat sie denn den gecached? Was wollte sie von ihm ursprünglicherweise? Sie wusste weder was von der Waffe noch was von dem Planeten. Was wollte sie von dem?
Ja.
Das macht keinen Sinn, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich hätte verstanden, wären die Replikatoren auf der Suche nach etwas, ne, die wollen sich ja weiterentwickeln. aufsteigen. Das wäre eine Weiterentwicklung, dass sie vielleicht erhofft haben, sich von Daniel dann irgendwie eine Möglichkeit zu. Wie so, steige ich denn jetzt auf?
Wie kriege ich denn das hin?
Ja, eben, genau sowas in der Richtung. Ne? Das wäre vielleicht noch sinnvoll gewesen, aber dass sie jetzt sich einfach an Daniel schnappt, dann hätte sie sich auch irgendwen anders schnappen können. Also, ne, oh, gucken wir mal, ob der irgendwas Vernünftiges in seinem Köpfchen hat, was uns irgendwie weiter. Weiß ich nicht. Das ist. Lazy writing. Ja, im Gate Room erschallt ein Alarm und wir sehen wieder Baals Hologramm, oder beziehungsweise der Alarm ist schon an. Harriman steht da unten und ist irgendwie vor Baals Hologramm. Ja, der wird wohl gleich hier sein und Baal scheint da irgendwie schon länger zu warten. Wobei das auch interessant ist, dass das hier in zwei Wegen funktioniert. Wir hatten das bei Anubis so, dass es nur in eine Richtung geht. Ne? Weil die Partikel, das ist ja nur ein Hologramm, was ja durch die, ne, hinter so, dem Ereignishorizont, ne? Also eigentlich gibt es keine Sprechverbindung in die andere Richtung. Es ist irgendwie auch merkwürdig. Das passt auch nicht zu dem, was wir vorher irgendwie so gesehen haben. Man versucht da irgendwie ein bisschen Smalltalk zu machen, ihm gehen aber irgendwie die Worte aus. Dann kommt O'Neill dann aber noch mampfend rein und sagt, ich habe hier irgendwie gebruncht, klopft sich so ein bisschen aufs Bäuchlein. Baal ist davon nicht so, sondern begeistert. Ne, Impudence, sagt er. Nee, Thunfisch. So von wegen, ich habe gehört, deine Flotte zieht sich vor den Replikatoren zurück. Und woher weißt denn du das? Ich habe meine Quellen, wobei er doch vorhin gesehen hat. Also, weißt du, wenn man sich unterhalten kann, dann sollte, ich weiß nicht, ob er dann wirklich nicht sehen kann. Kann er nur hören? Er hat ja vorhin aber auch den Tok'ra gehört. Also ja, er hat nicht mit der Tok'ra-Stimme, ich weiß es nicht. Ja, meine Flotte ist auf dem Weg, um Dakara zu befreien und die Jaffar zu zerstören, die ihren wahren Gott dishonored haben, also ihm Schande gebracht haben. Und ja, willst du hier mit dem Gott-Scheiß mal aufhören? Ne? Hier, was macht das jetzt für einen Unterschied? Ne? Ja, du verzögerst hier nur das Unausweichliche und sagst mal, ja, die Replikatoren sind schon ein großartiger Gegner. Ne? Aber ich habe von der Waffe Wissen, die sich auf Dakara befindet, die sie zerstören könnten. Und das erzählst du mir, wieso? Ja, du musst sie zerstören, bevor meine Flotte ankommt, um sie aufzugreifen. Und O'Neill, was jetzt? Ich habe keine Ahnung, worüber du redest. Und die Waffe der auf Dakara ist von den Antikern gebaut worden. Ne, es wird nicht nur die Replikatoren zerstören, sondern alles Leben in der Galaxis, was natürlich auch Quark ist. Entweder ist es eine Waffe, die Replikatoren zerstört, was ja auch Quark ist, weil man die damals nicht kannte. Beziehungsweise weiß ich nicht. Ja, die Antika ist ja eine antikische Erfindung. Aber wenn du alles Leben in der Galaxis zerstörst, wirst du die Replikatoren vermutlich. Das ist Mechanik. Das sind Roboter. Ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie die Lebensenergie aus der Galaxis irgendwie raussaugst, werden die Replikatoren immer noch da sein. Das ist auch irgendwie. Was soll denn das für eine Waffe sein? Außer du zerstörst natürlich die ganze Galaxis mitsamt den Replikatoren.
Dann hätte man dann nicht ganz verloren. Aber auch nicht.
Ja. Ist aber auch interessant, dass Anubis ihm das hier erzählt haben müsste. Also das ist ja auch irgendwie, ne? Anubis hat gesagt, da gibt es eine Waffe, müssen wir jetzt holen. Also bitte. Vor allen Dingen, warum hat Anubis das dann überhaupt zugelassen, dass das erobert wird, wenn er doch weiß, dass er die einzige Waffe gegen die. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist wirklich Mumpitz. Und das rettet hier dann wohl auch den Arsch und Baal bestätigt das. Und aber warum benutzt ihr es dann überhaupt? Ich würde das nicht tun, aber es gibt jemanden, der das tun würde. Einen, der so eine Zerstörung überleben würde. Und bitte erzähl's mir nicht. Anubis. Ah, ich hab doch gesagt, du sollst es mir nicht erzählen. Was natürlich aber auch merkwürdig ist, dass Baal hier der Meinung ist, dass Anubis das überleben würde, weil aktuell ohne sein Schild, ohne die Macht, diesen Schild aufzubauen, ist er ja nur ein Schatten. Das heißt, was will er da? Was will er in einer Galaxis, die leer ist? Was macht er? Will er ein paar zigtausende durch die Gegend fliegen, bis er irgendwo in der nächsten Galaxis ankommt oder hofft, dass irgendwo ein Anhalter vorbeifährt, also ein Schiff vorbeikommt aus einer anderen Galaxis? Der hat ja keinen Körper. Was will der? Das macht keinen Sinn. Also selbst wenn Anubis in seiner Energieform das überleben würde, sein Körper wäre kaputt. Das heißt, er wäre nur noch Energie. Ja, super. Die ganze Galaxis ist Fritte. Du hast niemanden, den du mehr übernehmen kannst. Ja, toll. Das macht.
Gibt da noch eine Pegasus-Galaxie, da gibt da
Ah,
alles
ja, aber das
Sinn.
ist ewig weg. Also
Ja.
so schnell ist er dann auch nicht. Ne? Also, puh. To be continued. Closing Credits. Damit endet dieser Bullshit.
Juhu, so, genau, Trivia, die Klinge, die Replikatoren Sam aus ihrer Hand formen kann und womit sie da wohl anscheinend Lord Yu getötet hat, ist eine Hommage an Terminator 2. Während des Drehs hatte da die Amanda Tapping tatsächlich eine Befestigung mit der Klinge dran an ihrer Hand gestülpt. Dabei wurde das Aussehen eben mit dem Computer ein bisschen noch bearbeitet und es ist ja auch eine einzigartige Folge, weil Amanda Tapping und Michael Shanks in dieser Episode zwei Rollen hatten: Samantha Carter, eben Replikatoren Sam und Daniel Jackson und Thors Stimme. Das ist die einzige Episode der Serie, notiert es euch, das wird wahrscheinlich eine 1-Millionen-Euro-Frage bei Jauch werden. Macht ihr noch Fernsehen? Ich weiß es nicht. Und zwar die einzige Episode der Serie, in der alle drei wichtigen außerirdischen Verbindeten der Erde auftreten: Pratak von den Jaffar, Jacob Carter, Selmak von den Tok'ra und Thor von den Asgard. Denkt man auch nicht. Man denkt, da gibt es so zwei, drei Folgen. Nein, es ist eine. Es wird nicht erklärt, warum Anubis immer noch einen menschlichen Wirt besitzen muss, anstatt ein weiteres Kraftfeld zu erschaffen, wie in seiner ursprünglichen Gestalt. Es wird auch nie erklärt, wie er KS7535 entkam, ohne seine aufgestiegenen Kräfte zu nutzen und den Zorn der anderen auf sich zu ziehen. Es ist durchaus möglich, dass die von den Systemlords diskutierte längere Abwesenheit plausibel darauf hin zurückzuführen ist und der Prozess der Schaffung eines Kraftfeldes daher tatsächlich recht umfangreich sein könnte. Dieser Planet hier, Dakara, der sollte eigentlich Bakara heißen, ne, aber hat den Joseph Malozzi zu sehr an Bakara und Bakana, das japanische Wort für dumm, erinnert. Baka heißt ja Idiot auch. Deshalb endete er das Ding eben in Dakara und das
Es
mit
gibt
der.
vielleicht aber auch rechtliche Hürden.
Wieso?
Baccarat ist das Game, ist dieses Kartenspiel, was Han Solo und Chewie auch schon mal
Ah, okay. Ach
spielen.
so. Nee, hatte ich gar nicht dran gedacht. Echt, das heißt so? Okay.
Ja.
Krass. War mir jetzt neu. Dann hat er aber gemeint, das hat ihn, Dakara hat ihn dann an Daikiri erinnert, aber war okay für ihn. Also, ja. Ich
Mag
weiß nicht.
vielleicht Daiquiri.
Das kann sein, ich wäre jetzt nicht auf Daikiri gekommen. Genau, der Christopher Judge in dem Interview mit der Gate World meinte er, es nähert sich dem Höhepunkt des Freiheitskampfes und es geht um zwei Abrechnungen. Es geht darum, alle Jaffar zusammenzubringen und dann zu versuchen, die heilige Stadt Dakara einzunehmen. Es ist also ziemlich der Höhepunkt dieses achtjährigen Bogens ihrer Suche nach Freiheit. Und so ist Tony Almendola zurück und dann ist Isaac Hayes dabei und mein Bruder ist dabei, der genau, der war auch dabei kurz. Es war eine solche Ehre, mit Isaac Hayes zu arbeiten. Er ist einer der Priester, die zu Rebellen geworden sind. Niemand auf dem Planeten sagt Gur'uld wie Isaac Hayes. Aber ja, er ist ein wunderbarer Mann. So, dann hat sich noch unser Baal-Schauspieler Cliff Simon geäußert. Es gibt in diesen beiden Episoden zwei oder drei verschiedene Geschichten, in die Baal verwickelt ist. Es wird also ziemlich kompliziert, weil es sich tatsächlich durch die Geschichte schlängelt und versucht, verschiedene Charaktere zu spielen. Er ist im Grunde untreu, wo immer er kann. Und das ist Baal. Er gibt vor, gut zu sein, aber dann ist das nicht. SG-1 findet irgendwie heraus, was vor sich geht, aber Baals Rolle ist sehr, sehr groß. Die Handlung dreht sich im Grunde genommen nur um Baal. Für mich ist es natürlich großartig. Für die Figur auch, er versetzt Baal wirklich eine ganze neue Dimension dann. Und ja, genau, ich persönlich versuche Baal ein wenig Menschlichkeit zu verleihen, damit er nicht dieser beliebige Alien-Typ ist, der die ganze Zeit nur böse ist. Er muss ein dreidimensionaler Charakter sein. Und das versuche ich in Reckoning einzubringen. Und es scheint gut rübergekommen zu sein. Jo, Fehler. Auf Anubis Basisplanet Delmak, in Klammern der ehemalige Basisplanet von Sokar, ist ein roter Mond am Himmel zu sehen, obwohl dieser, in Klammern Netu, in der Episode SG-1 313 Apophis Rückkehr zerstört wurde. Ja, so ein Mond ist schnell ersetzt. Also kann.
Todesstern. Aber geil.
Ja.
Delmak, weißt
Achso, ja.
du? Also, wenn man da nicht an Melmak denkt, also
Ja, stimmt.
das ist.
Als Daniel auf das Replikatorenschiff gebeamt wird, hatte er eine Schutzweste und eine P90. Als Replikatoren Carter in sein Gefängnis, in Anführungszeichen, auf dem Schiff kommt, hat er beides nicht mehr. Ja, aber kann sie ja weggedingst haben. Ja, okay. Ist jetzt nicht so tragisch, finde ich. Genau, wir kommen zum nicht so tragischen Zitat der Woche. Konntest du da was auswendig machen?
Genau, das ist das, wo Jacob hier den Ding, das komische geklaute Ding da irgendwie zum Besten gibt. Und O'Neill dann sagt so wegen, ja, hier, keine Beschwerden, ich nehme alles, was ich kriege, Waffen, Receiver, Silberwaren. Also, so viel lustig war jetzt nicht drin.
Ich habe das mit O'Neill, ne, tut mir wahnsinnig leid, ne, hier doch, das Mittagessen war einfach so lecker, wo er so den Baal warten ließ, in der, ja, Unverschämtheit. Und O'Neill, nein, Thunfisch. Ja, aber, ja, viel war es nicht, was irgendwie ganz prägnant oder witzig oder wie auch immer war, ja. Wir kommen zur Bewertung. Actionreich, aber die Action, die sie hätten zeigen sollen, haben sie irgendwie nicht gezeigt, aus unbekannten Gründen. Nämlich, wie dieser komische Dakara-Tempel-Ding eingenommen wird, das haben sie nur gesehen. Die standen auf einmal und das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Show, don't tell, ne, das haben sie hier nicht gemacht. Sie haben getellt und nicht geschaut. Absoluter Schnitzer, habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ja, hätte man doch einfach irgendwie ein bisschen zeigen können, ein bisschen One-on-One-Action mit Gruppen A, 10 gegen 10 Leute oder so.
Clipshow!
Ja, nee, aber nein, das nicht, aber...
Von so alten Kämpfen, ja, oh die Gott. Sie geführt
haben. Ja, und dann passen immer die Gebäude und so nicht zusammen, ja genau. Nein, aber irgendwie, das habe ich einfach nicht verstanden, warum die waren dann auf einmal da, aber wenn das die größte Schlacht und ne, für die Jafar und für die Freiheit, dann stell dir mal Braveheart vor und dann ist die Schlachtfeld aus. Da wurde ich schon enttäuscht irgendwie.
Nein, es war ja nur ein einziges Schiff, das ist keine Schlacht, das ist ein Schlechtchen.
Ja, aber auch ein Schlechtchen kannst du ja... Nicht schlecht, sondern gut umsetzen. Das ist ja.
Dann wäre es ein Gutchen.
Dann wäre es ein Gutchen. Schlechtchen. Ja, warum nicht? Also, ja, nee, haben sie irgendwie nicht gemacht. War ein bisschen Klamauk dabei, sehr überfrachtet, diese eine Folge. Und es gibt ja jetzt noch einen zweiten Teil und einen inoffiziellen dritten Teil oder so. Also, es ist ganz wild. Ich fand es okay, aber auch ein bisschen viel auf einmal Replikatoren-Dings, aber ich fand's cool mit Baal, ich mag das, wenn der auftritt, macht da so eine bestimmte Gewürzmischung, liefert er schon meistens ab, hier hatte ich, finde das gut gemacht, auch wenn er vielleicht nur als Hologramm meistens in Erscheinung so trat, aber irgendwie war es doch teilweise auch schroff und unrund, aber besser als die letzten Episoden. Ich würde sagen, solide bekommt's von mir, ist okay, also Daumen zur Seite, aber mehr kann ich da trotzdem irgendwie nicht geben. Es ruckelt doch noch zu sehr, ne? Also von den Logikdingern und diesen Oma des Salah und dann noch die Replikata. Das war dann alles ein bisschen too much und je mehr man von diesen verschiedenen Stargate-Elementen ineinander bringt, das ist ja auch bei Star Trek so, desto mehr Fehler können sich potenzieren und das ist hier auch, denke ich mal, so geschehen und deshalb Daumen zur Seite, für mehr hat es nicht gereicht, war aber okay, ja.
Ja, eine Baal-Folge mag ich persönlich auch gerne, aber da war einfach zu viel Scheiß drin. Also, ne, warum ist die Abgesandte von Baal nachher da ganz am Anfang, warum lässt die einfach zu, dass Yu abgestochen wird und kümmert sich einen Scheiß darum, dass die Replikata dann auf sie und den ihre Kull-Warriors zugeht, ne? Also wie gesagt, an der Stelle hätte man ja noch denken können, so wegen, die sind irgendwie miteinander verbandelt. Wir sehen aber im Nachgang, das ist definitiv nicht so. Warum ein Anubis zulässt, dass Dakara eingenommen wird, obwohl das die Waffe gegen die Replikatoren ist, warum er die ganze Zeit seine Schiffe dagegen schickt, obwohl er sich überhaupt um nichts kümmern müsste, wenn er doch eine Lösung für das Problem hat, macht keinen Sinn. Man hätte lieber dann irgendwie Dakara bewachen sollen gegen die Rebellen. Ich weiß es nicht. Dem war langweilig. Der hat beim Monopoly eine 6 gewürfelt und musste dann jetzt auf ist auf das Replikatorfeld gekommen, anstatt auf mit einer 5 auf Dakar. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also was das denn sollte, ich habe keine einzige Ahnung. Das ist natürlich auch Lazy Writing, ne, dass du hier plötzlich sagst, ne, so von wegen, oh Gott, wir müssen unbedingt nach Dakar, da ist unser heiligster Tempel. Ui, wir müssen unbedingt nach Dakar.
Das war auch auf einmal. Das hätten sie auch schon vor 5 Staffeln machen können,
gefühlt. Ja, das ist die Waffe und die andere Partei sagt, da ist die Waffe, wir müssen unbedingt sie zerstören und hast du nicht gesehen. Auch dieses von wegen, ich mobs mir jetzt mal Daniel, vielleicht hat er irgendwas in seinem Köpfchen, irgendwas, womit ich irgendwas anfangen kann. Ich weiß nicht. Also, auch, dass die Replikatoren sich so plötzlich gegen die gegen den neuen Disruptor irgendwie einstellen konnten, macht überhaupt keinen Sinn. Beim letzten Mal war das so ein riesen, weißt du, so ein riesen Aufwand dahinter, ne? Also mit Beschiss und hast du nicht gesehen und frag mich nicht und Carter musste dann da eingreifen und weiß ich nicht, ne? Und diesmal ein Schuss, ach, zack, wir sind die Borg, wir haben uns jetzt angepasst, das ist ich weiß nicht, also ja, ich glaube, es gibt Folgen, die noch schlechter sind, die auch weniger an Story zu bieten haben. Ja, eigentlich tendiere ich zu so einem leichten Daumen nach unten, aber also, ne, so mittig und dann leicht nach unten tendierend. Ja, ich glaube, dabei bleibe ich auch. Also es ist viel Action drin, ne? Das ist natürlich immer mal schön, anstatt so eine schnarchige Clipshow, wie so andere Folgen. Ja, also ein leichter Daumen, also Daumen nach schräg nach unten.
Ja, da haben wir es doch. Dann in der nächsten Woche gibt es die Atlantis-Episode Bruderschaft von Nod? Fragezeichen?
Nein,
Ja.
das ist Bruderschaft. Das kennst du doch im Osten.
Ja. Shepherds, das finde ich immer, dass da immer Shepherds Team steht. Ich muss mich da so dran gewöhnen, weil.
Ja, besser als wenn da steht Lisses
Ja, das auch, aber einfach das Team oder SGA, egal, die finden da irgendwie einen Planeten oder sind auf einem Planeten, der heißt Dagan und da suchen sie irgendwie nach einem ZPM. Okay, und da gibt's,
Dagobah.
ja, genau, da gibt's die Bruderschaft der 15, das klingt irgendwie zylonisch, ne, hier, aber ja, Genii erfahren irgendwas und es gibt eine Konfrontation und Schnitzeljagd mit Gegnern, Wraithjäger und so. Also, es klingt sehr nach Action. Manchmal klingen die Episoden in der Beschreibung nur so, dann passiert nichts. Vielleicht ist es da aber wirklich so der Fall. Sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Auf jeden Fall kommt auf euch noch ein schöner Restsonntag, nehme ich mal hoffentlich an, zu, die wir euch wünschen. Genau, unterstützen könnt ihr uns auch über den Ko-fi-Link, wer das machen mag. Das war's schon. Sind wir durch.
Genau. Hasta luego. Bis nächste Woche.
Genau. Macht's gut. Bis denn. Tschö.
Ciao.